dieser Woche macht Hannah aus ihrem Herzen keine Mördergrube.
Ich finde, das ist ein absurdes Business.
Auch Markus bringt wieder einmal knallhart zum Ausdruck, wenn er etwas so richtig mies findet.
Ich weiß nicht, ob es wirklich bei der Zielgruppe richtig ankommt, aber es ist eine mutige Kampagne.
Thorsten hingegen protzt mit seinem populärkulturellen Wissen.
Die Parallelen sind ja offensichtlich. Ja. Der eine ist in King's Landing, der andere ist in Winterfell zu Hause.
Ich würde gerne mit euch heute über den Suchmarkt diskutieren und zwar ganz spezifisch über die Plattform Perplexity. Wir haben sie bislang noch gar nicht thematisiert hier bei uns im Podcast und es wird höchste Zeit, dass wir mal darüber sprechen. 2022 wurde Perplexity von ehemaligen Mitarbeitern von Meta, OpenAI, Quora und Databricks gegründet. Seit Frühjahr 2024 ist das Unternehmen bereits ein Unicorn und in der jüngsten Finanzierungsrunde in diesem Sommer wurde Perplexity mit über $3 Milliarden bewertet. Perplexity ist eine AI-basierte Antwort und nicht Suchplattform, also so bezeichnet sich das Unternehmen selbst. Nach dem Vorbild von Google, aber eben mit der Chat-Schnittstelle à la ChatGPT, statt Suchbegriffen werden konkrete Fragen gestellt und die Plattform gibt dann präzise, zusammenhängende Antworten, wie man es auch von ChatGPT kennt, allerdings mit dem Unterschied, dass man auch konkrete Links angezeigt bekommt für die Quellen, die hinter der Antwort stecken. Dabei werden nicht nur Webergebnisse geliefert, sondern User können auch in Antworten gezielt filtern, zum Beispiel nach Social-Media-Inhalten, wissenschaftlichen Inhalten, Videos etc. Folgefragen sind möglich und die Suchanfragen werden gespeichert und können dann auch anschließend sortiert werden. Die Plattform funktioniert jetzt besonders gut und hat so viel Zulauf, weil sie Infos aus dem gesamten Web nutzt und nicht begrenzt ist auf Informationen bis zum Jahr 2022, sondern eben auch tagesaktuelle Informationen mit einbezieht. Das führt gleichzeitig aber auch zu gewissen Debatten hinsichtlich Urheberrechtsstreitigkeiten. Das Unternehmen stand in der Kritik, weil Publisher sich eben beschwert haben, dass ihre Inhalte, obwohl sie sich gegen die Nutzung ausgesprochen haben, verwendet wurden, um Suchergebnisse zu generieren. Und auch Artikel hinter Bezahlschranken werden teilweise umgangen. Diese Kritik steht im Raum. Dieses Problem soll jetzt angegangen werden mit gezielten Kooperationen mit Publishern und Medienhäusern. Die Plattform will eben mit unterschiedlichen Unternehmen kooperieren und diese dann auch an den Umsätzen beteiligen. Perplexity bietet Nutzerinnen zwei Varianten, einmal die kostenlose Version und dann eine kostenpflichtige Version mit der Möglichkeit, Fragen auch zu Bildern, Dokumenten und PDFs zu stellen. Der Kostenpunkt liegt hier bei $20 im Monat. Nach Unternehmensangaben nutzten im ersten Quartal 2024 rund 15 Millionen User bereits die Plattform. Ende 2023 waren es vergleichsweise noch die Hälfte. Damit gilt Perplexity als eine der am schnellsten wachsenden AI-Anwendungen seit ChatGPT. Das nächste Ziel des Unternehmens ist jetzt, das Geschäftsmodell von den Abos auf Werbeeinnahmen zu verschieben und damit dann auch direkt Google anzugreifen. Noch Ende dieses Jahres sollen die ersten Werbekooperationen eingeführt werden. Vor dem Hintergrund jetzt dieser Entwicklung, was meint ihr, wird Plexen das neue Googlen und wie ordnet ihr die Entwicklung allgemein im Kontext des Suchmarktes ein?
Im Long Run, ob das jetzt Perplexen sein wird oder ein anderer Anbieter aus dem AI-Bereich, das will ich dahinstellen. Aber es ist einfach die überlegene Lösung, dass du als Mensch eine Frage stellst, wie sie dir durch den Kopf geht und dafür kriegst du eine Antwort. Der Widerstand dagegen wird aber durchaus hoch sein. Und ich denke da ganz klassisch an Routinen von Kunden und Kundinnen. Also auf der einen Seite haben wir ja die Marketing-Experten und Expertinnen, die über Jahre jetzt gelernt haben, wie SEO funktioniert, sozusagen alle Tipps und Tricks, wie du dafür sorgst, dass irgendwas oben in einer Suchmaschine landet, das wird hinfällig. Da hat man im Regelfall ja keinen Spaß dran, sondern pflegt das. Und die sitzen halt an den Schaltern der Macht. Und auf der anderen Seite hast du natürlich Kunden und Kundinnen, die ja nun auch über Jahrzehnte gelernt haben, wie man geschickt googelt. Das ist ja auch eine Fähigkeit, die man hat und die man weiter nutzen will. Letztendlich ist das, was Perplexity anbietet, für die meisten Menschen doch eine radikale Innovation. Und obwohl es objektiv ihnen das Leben leichter machen wird, macht es ihnen das Leben jetzt erstmal komplizierter. Und deswegen glaube ich, so in der frühen Mehrheit und in der späten Mehrheit wird es schon noch Widerstände geben. Aber ich bin absolut überzeugt, im Zeitablauf wird sich die offensichtlich bessere Lösung durchsetzen.
Ich finde die Idee vor allen Dingen gut. Wir reden wieder von der Findmaschine und nicht der Suchmaschine. Und das war ja das, was Google schon immer von sich behauptet hat. Wir sind eigentlich eine Findmaschine und keine Suchmaschine. Das zeigt schön, welcher Nutzenvorteil da jetzt wirklich entsteht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es noch eine Verbreitungsdiskussion. Also wenn ich jetzt hingehe und mir angucke, wie leicht Google zugänglich ist, wie Google den Browser nutzt und dergleichen, um teilweise wettbewerbswidrig seine Suche da anzubieten, dann sind die einfach breiter verteilt als jetzt ein Perplexity noch. Aber Perplexity so leicht zugänglich zu machen wie eine Google-Suche, dass die quasi das Eingabefenster meines Browsers bestimmt. Das sind noch Diskussionen, wo einiges im Wettbewerb untergehen wird, wo einiges an Kampf stattfinden wird. Und ich glaube, da ist zum Beispiel ChatGPT, wenn man jetzt die auch nicht unbedingt direkt vergleichen kann, schon einen Schritt weiter, weil die einfach eine Verbreitung schon haben und so nah an der Kundenschnittstelle schon sitzen, dass der Wettbewerb, glaube ich, eben, und da bin ich bei dir, Thorsten, nicht nur unter den Suchen, sondern auch den Findern, da extrem ausarten wird. Und ich würde mich heute noch nicht festlegen lassen, wer da der Winner takes all ist. Und das haben wir damals auch gedacht, dass es mal Yahoo ist, vorher Netscape. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es diese One-and-Only-Killer-App geben wird, wie wir das früher hatten. Dazu sind die Anwendungen vielleicht auch teilweise zu spezifisch.
Ja, ich denke auch, wenn man das in den Vergleich setzt, die 250 monatlichen Anfragen von Perplexity, die Google in rund 40 Minuten generiert, das ist natürlich ein massiver Unterschied noch und da führt einfach Google. Ich denke auch, das braucht wahnsinnig lange Zeit, bis sich da die Routinen geändert haben. Da bin ich voll bei euch. Was ich dennoch sehe, ist der Wettbewerb unter diesen neueren Plattformen im Hinblick auch auf die Datenqualität. Und ich glaube, hier ist es wirklich ein interessanter Anknüpfungspunkt zu sagen, wir schaffen Kooperationen mit den Publishern, mit den Medienhäusern und den Unternehmen dahinter, um dann eben die Qualität hochzuhalten und die Halluzinationen zu vermeiden, die ja doch jeden von uns frustriert haben bei ChatGPT. Und da sehe ich schon einen interessanten Anknüpfungspunkt, wo die Frage ist, wer wird am Ende das Rennen machen in der Masse der Kooperation.
Was ich auch noch spannend finde, ist jetzt der Wechsel vom Abo zum werbefinanzierten Geschäftsmodell. Welche Tricks muss ich jetzt sozusagen auf der Pfanne haben, um bei Perplexity oder bei SearchGPT oder einfach auch bei ChatGPT gut dabei zu sein?
Aber das ist ja gerade erfrischend, dass es eben, das SEO ist ja teilweise absurd. Also wenn ich Rezepte suche, wie lange ich da durchscrollen muss, bis ich mal unten angekommen bin, damit jedes Keyword irgendwie verpackt ist und das betrifft ja jeden Lebensbereich. Und gerade wenn es um die Optimierung geht, da geht es ja darum, dass wirklich die besonders hilfreichsten Artikel oben gelistet werden im Vergleich zum SEA, also dass man dann wirklich Geld dahinter steckt. Ich glaube, das ist schon nochmal zu trennen und da würde ich viel mehr Potenzial bei so einer Plattform sehen, als eben so wie momentan das SEO-Geschäft aussieht mit all den Agenturen dahinter, all den Leuten, die diese Texte verfassen. Ich finde, das ist ein absurdes Business.
Ja, aber es ist ein Business.
Ja,
und,
klar.
Und da sitzt halt, wenn wir so wollen, Marketing und Sales-Know-how und die Menschen, die dieses Know-how haben, werden sich wehren. So wie immer, wenn eine Innovation vorbeikommt.
Aber ihr könnt halt dann eben auch einsehen, dass es vielleicht darum geht, einfach besonders hilfreiche Ergebnisse zu liefern oder Videos oder sonst was als lange Texte.
Absolut. Für mich ist das so das klassische Innovatoren-Dilemma, was wir hier haben. Aber wie gesagt, ich bin überzeugt, das wird sich durchsetzen, weil es einfach die überlegene Lösung aus Sicht der Kundinnen und Kunden ist.
Und davon lösen muss man sich ja so oder so, dass Google die einzige Suchplattform ist, ne? Also da ist man ja längst drüber hinaus.
Ich glaube aber auch, dass dieser Wettbewerb unter diesen Systemen auch dadurch mitbestimmt wird, wie wir uns daran gewöhnt haben. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube auch, dass das, was da mit den Kooperationen, was du so positiv angesprochen hast, das wird nochmal eine völlig neue Revenue-Stream-Debatte zwischen ihnen, weil das ist ja keine Kooperation, ich gebe dir umsonst meine Inhalte, sondern da soll ja schon dann noch ein Gegenwert stehen, eine Lizenz oder dergleichen.
Die werden beteiligt an den Werbeumsätzen.
So, there you go.
Ja.
Damit hast du nochmal ein ganz anderes Revenue-Modell, was du dahinter hast. Dann hast du eine unheimlich teure Maschine, die dahinter steht. Da kommt es dann schon mal dann irgendwann darauf an, wann du die Effizienzen bringen musst und wie lange du es aushalten kannst, dass du eine Burn-Rate hast, bevor du dann wirklich Geld verdienst. Auch wenn du ein Unicorn bist bei den Kosten, die da auflaufen in den ganzen LLMs, wäre ich mir nicht so sicher, dass das ein schneller Kampf ist, der sich schnell erledigt hat, gerade von der ökonomischen Seite.
Aber ich sehe mehr Potenzial als bei dem, wo wir jetzt gerade mit ChatGPT stehen.
Wahrscheinlich ist es dann wie bei Odysseus. Wird eine Irrfahrt mit vielen Sirenen
und Einäugigen.
Genau. Wir wissen zwar selber nicht, was wir gerade meinten mit diesen Aussagen, aber
Na gut. Nee?
Doch.
Aber?
Ist jetzt ein bisschen negativer Abschluss zum Thema.
Ja, das Thema, was ich heute mitbringe, man glaubt es kaum, es kommt aus dem Sportbereich und dann noch aus dem Tennis. Vom 16. bis zum 19. Oktober diesen Jahres wird in Riad, Saudi-Arabien, ein neues Tennisturnier ausgetragen. Ein Schaukampf, der sich nennt der Six King Slam. Ist ein Tennisturnier, bei dem die Topstars des Tennis antreten, darunter sind unter anderem Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Danili Medvedev, Rafael Nadal und Holger Rune, der mir jetzt nicht so geläufig war. Die treten gegeneinander an und spielen in einem Schaukampf um ein Preisgeld für den Gewinner von 6 Millionen US-Dollar und für eine Teilnehmerprise, wie man es fast sagen würde, von 1,5 Millionen pro Spieler und tragen das in Riad aus. Muss man noch sagen, dass dieses Turnier genauso gemacht ist, dass es nicht mit der ATP kollidiert. Man craftet also ein Sportevent als Schaukampf von Saudi-Arabien aus, die sich ja nun auch in verschiedenen Sportarten extrem engagieren momentan. Das ist gar nicht mal das, was mich so verwundert hat, sondern auf einmal schwappt über meinen LinkedIn-Kanal aus drei Ecken der Werbespot dazu. Und der Werbespot dazu ist 5 Minuten lang und ist ein Hochamt der Digitalisierung und Storytelling zum Thema Tennis. Also jeder dieser Spieler wird dargestellt als eine Ikone, Sinner als ein römischer Cäsar, Novak Djokovic wird aus dem Eis gebrochen wie ein Eismensch von Game of Thrones, Dani Medvedev reitet den russischen Bären und alle hauen auf einen goldenen Ball, der einmal quasi um die Welt fliegt. Bis dann aus Sand gemeißelt dann auch noch Rafael Nadal entsteigt. Und das Ganze hat eine epische Länge, wie gesagt, von 5 Minuten. Und das ist eher eigentlich eine Story als alles andere. Und über die Tennisseiten der Welt ist das reingeschwappt. Und der schönste Satz war dazu, na, wenn das der Spot ist, was muss dann erst das Turnier hergeben dafür? Übertragen wird das Ganze von DAZN, die sich in den letzten Jahren und jetzt immer mehr auch darauf konzentrieren, Sportereignisse aus Saudi-Arabien exklusiv zu vermarkten und damit also auch einen Reach bieten können, um diesen Schaukampf auch wirklich zu verbreiten. Wenn man sich das jetzt anguckt, wie viel Aufwand dort in einen 5-Minuten-Spot gesteckt wurde, wenn ich jetzt so aus fachlicher Richtung drauf gucke, und das fand ich eigentlich spannend, dann wird da ein riesen Werbespot generiert für ein Riesen-Event und zwar in einer Kategorie. Ich würde mal sagen, dagegen sind die Spots, die die NFL für den Super Bowl aufbietet, nicht sehr viel weit von entfernt. Und die Frage ist für mich, wie stark muss ich für so ein Event trommeln mit so einem Spot, damit die Leute auch sich dann vor die Glotze setzen und sich wohlbemerkt einen Schaukampf angucken. Ja, wie schätzt ihr das ein? Ein Schaukampf, andere Regeln, heftige Kommunikation. Ist das ein Modell, was uns noch häufiger über den Weg laufen wird?
Also ich habe es mir angeschaut mit viel Mühe und Not und ich finde, der Begriff Storytelling wird dem wenig gerecht, wenn wir jetzt mal nur auf diesen Spot schauen. Also ich frage mich auch ein bisschen, wen das jetzt erreichen soll. Soll das jetzt die grundsätzlichen Tennisfans erreichen, die was mit diesen Charakteren anfangen können oder Menschen auch darüber hinaus? Wie auch immer, ich finde, du hast es beschrieben, es ist sehr lang, es ist ein bisschen drüber von dem Stil, finde ich. Dann ist natürlich die Frage, erfüllt es die Erwartungen dann das Produkt als solches, was dann nachher das Turnier bietet, berechtigt meiner Meinung nach. Und auf der anderen Seite erzählt ja der Sport grundsätzlich schon wahnsinnig schöne Geschichten. Und gerade wenn wir eben nochmal drauf schauen, Drive to Survive auf Netflix, wo eben nicht epische Bilder von irgendwelchen Fabelwesen und Menschen sich ausgedacht werden müssen, sondern man den Sport als solches nimmt und die Geschichten, die dieser Sport erzählt, dann ist das, finde ich, gelungenes Storytelling. Und diese Vergleiche, die jetzt aufgemacht werden, dass das an Marvel oder Netflix andeutet oder da Vergleiche aufgezogen werden zu diesen Formaten, das, finde ich, ist schon ziemlich hochgegriffen, jetzt mal nur von diesem Spot als solches. Was man grundsätzlich von diesem Turnier hält und von dieser Vermarktung, ist, glaube ich, nochmal ein anderes Thema. Grundsätzlich habe ich kein Problem damit, wenn der Sport kommerziell wird. Das ist jetzt ja wieder viel drumherum diskutiert worden. Macht das Sinn oder nicht? Du hast es eben auch angeschnitten. Grundsätzlich finde ich, kann das schon funktionieren. Aber dann zählt natürlich das Event als solches auch vor Ort, was es das bietet. Und ich finde, da gibt es eigentlich ganz coole Ansätze schon, wie Sport zugänglich gemacht werden kann. Allein wenn ich an die Events von On denke, wo eben die weltbesten Läufer zusammengebracht werden mit Animateuren nachts in verschiedensten Städten und dort eine riesige Party entsteht, dann sehe ich da einen riesigen Vorteil drin. Jetzt hier fraglich, was dann nachher rüberkommt und fraglich, wie viel da jetzt auch Saudi-Arabien mit gezielt dran arbeitet, um sich eben von unterschiedlichen Themen ja reinzuwaschen, das sei dahingestellt.
Die wichtigste Aussage ist, da wird mit der ganz großen Kelle in Saudi-Arabien angerührt. Hintergrund ist selbstverständlich, Sport hat die wertvollsten Rechte im Entertainment-Business. Die Saudis gucken sich ganz genau an, was sind die Weltsportarten, in die wir investieren. Und das fängt jetzt eben an mit so einem überlangen Werbeclip mit 6 Superstars. Ich vermute mal, das ist in deren Antrittshonorar enthalten, dass sie in diesem Spot antreten dürfen. Was ihr beide auch schon sagtet, die Tonalität ist ja Game of Thrones. Deswegen heißt das Ganze ja auch Six Kings Slam. Ich glaube, aber in Game of Thrones hätten sie noch einen 7. gebraucht. Das wäre wahrscheinlich turniertechnisch nicht aufgegangen. Aber die Parallelen sind ja offensichtlich. Ja. Der eine ist in King's Landing, der andere ist in Winterfell zu Hause. Holger Rune übrigens, der ist dabei, weil er jung ist und 2022 das Masters gewonnen hat. Und ich vermute auch, das ist eine ganz bewusste Selektion. 3 eher junge Superstars, ein Kommender mit Rune und 2 wirkliche Altstars, die da halt gegeneinander antreten dürfen. Also einfach mit großer Kelle angerührt. Ob uns jetzt die Tonalität gefällt, sei dahingestellt. Ob man dem Sport was Gutes tut, glaube ich auch nicht. Aber die Saudis, würde ich sagen, die haben schon was gelernt. Also wenn man das vergleicht mit ihrem Engagement im Golf, dieses berühmte, ich sage es jetzt auf Deutsch, die LIV Championship, also LIV ja bekanntlich für 54, weil ja da nur 3 Runden gespielt werden. Und da haben sie sich mit der PGA Tour angelegt. Dann nach 2-3 Jahren wurde eingelenkt und man versucht zu koexistieren. Du hast ja beschrieben, Markus, hier legt man das Turnier so hin, dass man die ATP-Regeln beachtet, dass also die 6 Superstars ohne Problem sagen können, ja, wir nehmen das Geld mit und müssen nicht damit rechnen, dass unser Hauptgeschäft davon geschädigt wird. Golfspieler scheinen mir schon noch wertvoller als Tennisspieler zu sein. Da wurden ja immense Summen rumgereicht. Wird ja gesagt, dass John Rahm 300 Millionen US-Dollar dafür bekommen hat, dass er da mitspielt. Das ist ja eine ganz nette Summe. Und dafür sind die Tennisprofis ja fast umsonst unterwegs. Nee,
Die spielen ja auch eine Series. Die spielen ja nicht nur auf einem Platz, die spielen ja auf mehreren Plätzen. Also die haben schon ein paar Tage mehr zu tun, die Golfspieler.
Du hast recht, Markus. Also so würde ich das mal einordnen. Und letztendlich, Big Picture ist hier auch das Investment in den Profifußball, wo sie ja auch die Allstars einsammeln. Ronaldo, Neymar, Benzema, die ja auch für Mördergehälter in Saudi-Arabien Fußball spielen. Und im Kern geht es darum, den Sport zu nutzen, um Saudi-Arabien zu positionieren und zwar natürlich möglichst positiv zu positionieren.
Ja, aber ich glaube auch, aber das ist jetzt die sportpolitische Kiste wieder, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte auf was zurückkommen, was Hannah gesagt hat. Du hast vorhin gesagt, natürlich ist Drive to Survive eine Bombennummer und die Geschichten lassen sich gut erzählen. Da sind die Events aber schon gelaufen. Der ist ja noch nicht gelaufen. Also du musst ja, die klassische Aufgabe hier war, schaff Bekanntheit für etwas, was vielleicht noch nicht jeder mitgekriegt hat und tu es so, dass es möglichst so auffällt, dass du eine möglichst breite Masse erreichst, die dann weiß, dass es den Six Kings Slam gibt. Und das haben sie hervorragend erreicht mit einer ganz bestimmten Maßgabe.
Ja, du brauchst doch einen Paukenschlag. Ja, eben. Ich meine, die 6 Herren spielen das ganze Jahr auf unzähligen Turnieren gegeneinander.
So, there you go.
Und ein Wimbledon-Turnier ist mal vom Start weg her spannender als der Six Kings Slam. Genau. Da muss man schon noch ein bisschen was machen.
Aber man kann es halt ein bisschen weniger episch, langatmig und cringy machen, als das, wie jetzt dieses Produkt.
Aber das ist mitteleuropäische Sichtweise. Ich glaube, du vergisst jetzt den genannten arabischen und den asiatischen Markt. Und denk mal zurück an ein paar Super Bowl-Spots, wo die als Giganten quer durch die Städte stapfen. Also so weit weg ist das gar nicht von der Ästhetik. Aber die Ästhetik ist mir auch gar nicht wichtig, sondern die haben, wie du gesagt hast, die wissen, wie sie es machen müssen. Die müssen jetzt erstmal Bekanntheit aufbauen. Jetzt führen sie den Event mal durch, dann gucken sie mal, was rumkommt. Und wenn nicht läuft, dann werden sie damit hintenrum auch noch ein bisschen Geld verdienen. Ich glaube, wir vergessen zu sehr, dass Sport nicht nur eine positive Differenzierung für Saudi-Arabien ist, sondern es ist für die ein zukünftiger Bereich, eine Industrie, in die die investieren wollen, damit sie sich langfristig von anderen Dingen lösen, die da eben nicht gerade so positiv besetzt sind und was andere Revenue Streams bedeutet.
Absolut, aber gerade dafür muss ich eben auch die westliche Perspektive abholen und das, was gefällt. Und da würde ich schon nochmal einen Unterschied ziehen zu eben dem heimischen Markt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, klar, ich verstehe den Punkt, dass man da jetzt eben Paukenschlag braucht. Frage ist halt eben, wie es weitergeht. Und wenn ich auf nochmal ein anderes Event schaue, Paris beispielsweise dieses Jahr Olympia, wie man es da geschafft hat, die viralen Momente draus zu ziehen und das Ganze zu kommerzialisieren, wir haben es diskutiert, dann ist das auch nochmal ein Ansatz, der sicherlich jetzt abzuwarten bleibt, ob es ihnen gleichermaßen oder ansatzweise so gelingt. Aber ich glaube, es gibt viele andere Anknüpfungspunkte, wo ich wirklich die Geschichte des Sportes erzählen kann und nicht irgendeine Game of Thrones-Anlehnung brauche.
2 Beobachtungen. Da werden 6 Europäer gegeneinander spielen. Ein Serbe, ein Russe, 2 Spanier, ein Italiener und ein Däne. Da frage ich mich dann auch schon rein vom Teilnehmerfeld her, welche Ausstrahlung hat das auf die Welt? Also es ist doch sehr, sehr europazentriert, ist aber vielleicht schon ein Grundmakel dieses Turniers. Und dann natürlich ganz klar, die Latte mit diesem Spot wird so hoch gelegt, man muss überhaupt keine Fantasie haben, was es als Produkt geben wird. Kann man jede Woche den Fernseher anstellen und sich ansehen, wie Sinner gegen Alcaraz Tennis spielt. Toll. Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema einführen zu dürfen. Es geht um Burger King. Burger King hat in Großbritannien eine Werbekampagne lanciert unter dem Titel Bundles of Joy. Auf Plakaten sieht man Mütter, die gerade Mutter geworden sind. In einem Arm halten sie ihr Neugeborenes und in der anderen Hand halten sie ein Produkt von Burger King. Und man sieht, wie genussvoll und vor allem hungrig die gerade gewordenen Mütter in diesen Burger hineinbeißen. Die Tagline ist jeweils arrived at. Und dann kommt eine krumme Uhrzeit und man kann sich fragen, ob das jetzt der Burger ist oder das Baby. Es soll sich tatsächlich um Mütter handeln, die gerade entbunden haben und dann tatsächlich so ein Produkt von Burger King verzehrt haben. Ein hochemotionales Sujet, was auch noch begleitet wurde von einem Video, ähnlich emotionalisierend. Die Frage ist jetzt, ist das gute Werbung? Ist das schlechte Werbung? Kann man sowas machen? Die Meinungen scheinen geteilt. Wenn man sich in Social Media umsieht, stellt man fest, insbesondere in der Fachwelt gibt es Menschen, die davon sprechen, dass es eine der besten Kampagnen des letzten Jahrzehnts ist. Und auf der anderen Seite gibt es Fachexperten und Expertinnen, die sagen, ja, so geht es jetzt überhaupt gar nicht. Wie kann man eine Mütter mit Fastfood in der Hand zeigen? Was ist eure Meinung dazu?
Also als ich es zum ersten Mal gesehen habe, gestehe ich ein, habe ich ein bisschen geschmunzelt und dann kam mir sehr schnell derselbe Gedanke, oh, ob das gut geht. Das ist aber wieder so, glaube ich, eine Diskussion, über die wir mit polarisierender Werbung immer wieder haben, dass du eben genau in eine Zielgruppe argumentierst, wo du sagst, das passt für die und für andere halt extrem nicht. Und ich glaube, das haben wir ja auch. Ich würde das in eine andere Tradition setzen und gar nicht mal polarisieren, sondern wir finden es ja sowohl bei Burger King als bei McDonald's auch immer wieder, dass die sich immer mal wieder um ihr Kernprodukt kümmern und versuchen, das zu kommunizieren als eine besondere Art von Genuss oder den einzigen Burger, der richtig saftig schmeckt und dergleichen und immer wieder mit dem Kernargument kommen, da kommen wir eigentlich her, das sind wir. Und das siehst du hier sehr deutlich, den Weg, den sie gewählt haben, mit der Doppeldeutigkeit, also mit diesem gewissen Twinkle in the Eye, was ist jetzt da, wann angekommen und dergleichen, zeugt eigentlich von einem gewissen Humor, den man vielleicht heute nicht unbedingt in allen Zielgruppen noch zu finden hat. Und deswegen würde ich immer hingehen und mir das von der Zielgruppe aus angucken. Auch die Social-Media-Kommentare gehen eindeutig in die Richtung, ja, da hat einer mal wieder richtig über Marketing nachgedacht, das sind so die Marketing-Profis, dann gibt es die, die sagen, Entschuldigung, Burger King und Babys geht ja gar nicht, also von der grundsätzlichen Werthaltung. Das ist eine verdammt polarisierende Kampagne, die hilft, bei Burger King vielleicht auch von ein paar Sachen abzulenken, die in den letzten Jahren da passiert sind. Und man bemerke auch, es wird nicht unterschieden nach einem veganen Burger oder einem vegetarischen oder irgendwas, sondern es wird einfach über Burger King und den Burger geredet. Also über deren Kerngeschäft. Und das so zu positionieren, ist mutig. Ich weiß nicht, ob es wirklich bei der Zielgruppe richtig ankommt, aber es ist eine mutige Kampagne und das kannst du eigentlich nur in England machen.
Oder in den USA.
Na, damit gehst du baden.
Gab es eine ähnliche Kampagne von Grubhub? Gleiche Sujets, es war halt Sushi und kein Burger, aber absolut gleiches Sujet, es gab. Also ich bin da auch zwiegespalten. Ich finde es cool umgesetzt. Ich finde, grundsätzlich macht Burger King schon echt gute Kommunikation und das ist ein weiteres Beispiel, also von dem Fachlichen, wie simpel das ist, reduziert von der Botschaft. Man checkt das aber sofort, hat dann aber auch immer noch diese Auseinandersetzung mit der Uhrzeit. Also das ist schon, finde ich, sehr, sehr gelungen und was mir eben schon auch gefällt, ist, dass dieser Insight genutzt wurde dahinter. Also es hat ja einen sehr, sehr wahren Kern, gerade wenn man mal auf TikTok schaut und in meinem Alter ist und Frau ist, wird man überladen von Videos, wie Frauen nun eben gerade entbunden haben und in Krankenhäusern sitzen und sich von ihren Männern das Sushi bringen lassen oder den Burger oder auch mal den Champagner. Also das ist ja ein Insight, der liegt auf der Hand und deswegen hat ihn eben auch Grubhub wahrscheinlich in ähnlicher Weise genutzt und ich denke, das ist schon gut, sowas an sowas anzuknüpfen. Das ist eine Erfahrung, an die sich jede Frau direkt reinversetzen kann und wo ja auch die Anekdoten online von Zeugen, dass eben viele schreiben, ja, ging mir ganz genauso, ich kann da irgendwie zu relaten. Ich habe trotzdem so ein bisschen die gemischten Gefühle, wenn ich, also das war so der erste Impuls, als ich das gesehen habe, und das liegt gar nicht daran, an diesem Lager, die sagen, das ist nun ungesund. Ich glaube, das ist so eine moralische Überhöhung, die jetzt auch von einer ganz, ganz anderen Gruppe kommt nochmal. Frauen sollten nicht ungesundes essen. Das ist ja nochmal ein anderes Lager, was mit diesen Argumenten kommt. Mir geht es mehr um diese Kommerzialisierung der Geburt als solches, und ich finde, das ist schon ein mutiger Schritt von diesen Anzeigen. Es kann gelingen, es funktioniert ja auch bei genug Frauen, die da sagen, sie finden das große Klasse. Ich kann aber eben die Kritik gleichermaßen teilen von denjenigen, die sagen, okay, das geht jetzt einen Schritt zu weit. Was passiert mit Motiven dann, die es zur Todesbegleitung oder Sterbebegleitung braucht, im überspitzten Sinne gesagt?
Ist er jetzt nicht verstanden.
Geburt, Tod, wo setzt der Kommerz an, wo hört er auf?
Von der Wiege bis zur Bahre, ja, bin ich der Burger für alle Jahre.
Der letzte Burger, das letzte Mal, könnte man genauso nehmen.
Also für mich nachvollziehbar, die Argumentationslinie. Und wie du ja richtig andeutest, die kann man aber auch hundertfach führen. Man kann immer wieder Ereignisse im Leben des Menschen finden, die für Menschen wichtig sind, für den einen weniger, für den anderen mehr. Was mich an der ganzen Diskussion dieser Kritik stört, ist natürlich wieder dieses Oberlehrer oder Oberlehrerinhafte.
Das ist aber wieder auf diese Ernährung bezogen.
Das sagtest du, ja. Aber nein, grundsätzlich, dass man hingeht und sagt, also so eine Werbung kann man nicht machen, verstehen die Leute nicht.
Ja, vor allen Dingen, wenn du nochmal in den klassischen Werbegrundsatz aller Kröberie gehst, Gefallen geht vor Verstehen, dann ist natürlich Gefallen das, was entscheidet, und das Verstehen nicht unbedingt das Differenzierende. Und wenn es dir nicht gefällt, dann guckst du sowieso nicht.
Du bist ja dem ausgeliefert mit Out-of-Home-Motiven, da kannst du ja weniger drumherum gehen. Ich finde, man darf aber auch gleichermaßen nicht denen den Mund verbieten, die eben sagen, ihnen gefällt es nicht. Also,
Geht nicht um Verbieten. Also ja. Meine Frage ist es gute Werbung? Funktioniert die Werbung in dem Moment, wo Burger King diese Plakate raushängt, laufen so und so viele Menschen, und ich betone nicht nur Mütter, an den Plakaten vorbei und sagen, nee, so geht's gar nicht? Oder ist die Wirkung nicht doch eine andere, dass viele sich da reindenken in so eine Situation und die für sich halt positiv bewerten? Die ganzen Oberlehrerinnen und Oberlehrer, die gehen jetzt hin und haben den simplen Weg. Mutter ist ein Whopper und Whopper ist Fast Food, das geht gar nicht, die Volksgesundheit ist dahin.
Ja, und da ist man eben immer schnell. Dieselbe Diskussion hatten wir ja bei dem Motiv von Bitburger, die für ein alkoholfreies Bier mit schwangeren Frauen geworben haben. Da haben sich auch alle aufgeregt, nur nicht die schwangeren Frauen. Also weil es eben alle drumherum da so eine Überhöhung haben und so einen moralischen Standpunkt, den ich auch schwierig finde.
Also ganz persönlich, mich hat das Plakat angesprochen, und ich weiß, ich vergleiche jetzt eine Männergrippe mit den Geburtsschmerzen.
Ja, das ist jetzt ganz gefährliches Terrain.
Ja, mit Geburtsschmerzen, also ich betone Männergrippe. Ich hatte die Freude, mir vor 5 Jahren mal das Bein zu brechen und lag 2,5 Tage lang im Krankenhaus, und irgendwann bin ich dann doch operiert worden, zum Glück. Und danach hatte ich auch nur einen Gedanken, Hunger, Heißhunger. Ich bin kein Kunde von Burger King im Normalfall. Aber ich habe dann einen Whopper gegessen, und das war das Leckerste, was ich in diesem Jahrzehnt gegessen habe. Den Moment hat Burger King zumindest bei mir wieder angetriggert. Von daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass das in ähnlicher Form positiv bei anderen Menschen funktioniert.
Siehe die TikTok-Frauen, ne? Mit den Männern, die sich die Sushi bringen.
Genau.
Ja.
Das war's für heute. Perplexity möchte aus dem Suchmaschinen einen Findmaschinenmarkt machen. Kann die AI-basierte Plattform, die inzwischen 3 Milliarden US-Dollar wert sein soll, dem Branchenriesen Google das Geschäft vermiesen? Wenn ja, wie lange wird es dauern, bis die Menschen nicht mehr googeln, sondern einfach Fragen formulieren, wenn sie etwas wissen wollen? In Riad findet Mitte Oktober der Six Kings Slam statt. Beworben wird dieser Schaukampf mit einem ultralangen Werbefilm, in dem im Game of Thrones-Stil die alten Herrscher der Tenniswelt, Nadal und Djokovic, auf die Jungstars Sinner, Alcaraz und Co. treffen. Handelt es sich bei diesem Turnier um ein zukunftsfähiges Sportprodukt? Tut der Werbefilm seinen Job? Burger King lancierte im United Kingdom eine Werbekampagne. Auf Plakaten sind Mütter abgebildet, die gerade entbunden haben. In einem Arm ihr Frischgeborenes halten und gleichzeitig herzhaft in einen Bopper beißen. Ist das brillante Werbung, wie einige behaupten, oder schlichtweg ein No-Go, wenn junge Mütter zum Fastfood-Konsum animiert werden? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!